Nicole Jäger, Sie sind selbstständiger Abnehmcoach, vermutlich die bekannteste in Deutschland mit eigener Bühnenshow. Und Sie wiegen zurzeit etwas weniger als 170 Kilo. Wie geht es Ihnen?
Es geht mir hervorragend. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wo ich herkomme, hat sich mein Leben doch deutlich verändert. Und mir geht es gut.
Wie geht der Prozess des Abnehmens bei Ihnen zurzeit vonstatten? Sie berichten ja, dass Sie immer in diesem Prozess sind. Wie passiert das im Moment?
Ich glaube, Abnehmen ist etwas, das wir immer als etwas sehen, das irgendwo an einem Punkt startet und an einem bestimmten Punkt endet. Und das ist, glaube ich, gänzlich falsch. Bei mir ist das so, dass ich kontinuierlich abnehme, aber halt langsam. So, ich habe jetzt über 170 Kilo bereits verloren und bin nicht mehr darauf verpicht, bis übermorgen fertig zu sein. Das werde ich auch nicht. Ich wiege, wie gesagt, knapp unter 170 Kilo, bin also immer noch eine große, dicke Frau und bin dabei, das zu ändern, aber in langsamen Abständen. Und mal nehme ich die Woche 1 bis 2 Kilo ab, mal nehme ich 2 Wochen lang nur ein paar hundert Gramm ab. Die Tendenz ist allerdings Gewichtsverlust und das ist, glaube ich, wichtig.
Es gibt auch Monate, wo man gar nichts abnimmt, wenn man in so einem Prozess ist, oder?
Es gibt elendige Monate, in denen man nichts abnimmt, genau. Plateaus heißen diese Phasen, in denen das Gewicht dann einfach steht. Man sieht es immer dann, wenn man eigentlich das Gefühl hat, alles richtig zu machen und man geht zum Sport und man ernährt sich gut und trotzdem tut sich eigentlich nichts. Vollkommen normal, hatte ich in meinem Leben schon 3-4 Mal richtig groß, richtig lang. Fürchterlich, wirklich. Das ist so der Moment, wo oftmals das dann auch scheitert, wenn man verzweifelt oder blöde Entscheidungen trifft.
Weil man einfach die Nerven verliert.
Ja.
Sie machen diese ganze Entwicklung durch seit 7 Jahren.
Ich bin im 8. Jahr jetzt schon.
Ja. Was ist heute für Sie schwierig?
Es ist auch für mich schwierig, alles immer durchzuhalten. Also man glaubt irgendwie so, sie hat jetzt so viel abgenommen, dann ist es ja kein Problem und es fliegt ihr so zu. Das stimmt nicht. Es ist jeden Tag einfach Arbeit und ich habe auch Phasen, in denen ich einfach keine Lust habe. Und ansonsten, was dazugekommen ist für mich, was ein schwieriger Faktor ist, ist so Reaktionen von Menschen. Also ich bin viel in der Öffentlichkeit und da auszuhalten, zum einen die ganze Zeit angesehen zu werden, das ist ja was völlig Neues. Ich habe mich ja jahrelang versteckt vor Körperlichkeit und vor mir und bloß nicht irgendwie in Erscheinung treten. Und dann auch Anfeindungen, die teilweise sehr, sehr grob und bösartig sind, die richtig einzuordnen und auch anzunehmen und darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren. Das ist heute eine große Herausforderung.
Sie haben unheimlich viel positives Feedback in Ihrem Blog und Menschen, die öffentlich ihren Dank ausdrücken. Aber Sie ziehen tatsächlich eine Menge Aggression auf sich. Haben Sie eine These, womit das zusammenhängt? Also es gibt Menschen, die haben im Internet das Bedürfnis, wirklich Schmutz über sie auszukippen.
Wo das genau herkommt, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass es um Körperlichkeit geht. Wenn man dann auch noch mit einer Geschichte aufwartet, die insgesamt sehr, sehr intensiv und sehr krass ist, wie es bei mir auch war. Ich wäre fast gestorben an meinem Übergewicht und trotzdem noch da bin und durchaus Erfolge habe nach 170 Kilo Gewichtsverlust, ist das, glaube ich, eine Sache, die Menschen oft nicht hören möchten auch. Das muss man auch mal so sehen, denn am Ende des Tages ist es ja so, wenn die es hinbekommt, was ist dann meine Ausrede dafür, es nicht hinzubekommen? Und ich glaube, das löst einfach bei vielen Menschen, die fühlen sich persönlich angegriffen. Ich bin eine große, dicke, blonde Frau und ich gehe damit raus und ich verstecke mich nicht und ich trage irgendwie eng anliegende rote Kleider und bin einfach total präsent. Und man darf über Übergewichtige lästern. Es gibt kein Antidiskriminierungsgesetz in dem Sinne. Sie dürfen da drauf rumhacken und das tun Menschen auch. Und ich dachte, gerade aus den Reihen der Übergewichtigen käme positives Feedback. Ich sehe aber, dass wenn Negatives kommt, dann ist es aus so einem ganz bestimmten Menschenschlagsbereich und oftmals bei Übergewichtigen, die sagen, dich kann ich mal überhaupt nicht leiden. Und Menschen, die hassen wollen, die hassen halt. Ne?
Sie schreiben in Ihrem Buch, ich bin Abnehmcoach, weil ich es kann.
Ganz genau.
Das ist ja ein toller Satz. Wie sind Sie zu diesem Selbstbewusstsein gekommen? Wie haben Sie dazu gefunden?
Ich musste ziemlich dolle auf die Nase fallen, um überhaupt hierher zu kommen, wo ich heute bin. Also ich habe mit einem Startgewicht von knapp 340 Kilo damals versucht, mir Hilfe zu suchen, weil ich offensichtlich ein Problem hatte, das ich absolut nicht auf die Reihe bekommen habe. Und nachdem ich dann endlich mal feststellte, dass ich mir Hilfe suchen muss, lief ich einfach ständig gegen Wände. Es gab einfach keine Hilfe. Also Ernährungsberater hatten mit Ausmaßen von solchem Gewicht keine Ahnung und vor allen Dingen ist es auch nie hilfreich zu sagen, essen Sie weniger, machen Sie mehr Sport, schönen Tag noch. Das weiß ich selber. Ich bin übergewichtig, nicht dämlich. Bei Ärzten kam halt sehr, sehr arge Reaktionen in meine Richtung bis hin zu, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tod, Frau Jäger. Also halt, Sie werden es eh nicht schaffen und gehen Sie weg und jemanden wie Sie möchten wir nicht in unserer Praxis haben. Also wenn man sich schon aufrafft, Hilfe zu suchen, was für mich total schwierig war, und dann auch noch mit einer Körperlichkeit unterwegs ist, die einem sowieso so unangenehm ist, und geht dann zu einem Arzt und wird da weggeschickt und stößt auf Ablehnung, dann ist das in mehrfachem Sinne einfach echt gemein und sehr verletzend.
Kann einen auch für Monate lahmlegen, ne?
Es kann, ja. Mhm. Und ich habe damals angefangen zu bloggen, weil ich dachte, ich müsste darüber sprechen, und habe irgendwann dann hunderte Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, hey, ich sitze auch zu Hause, wiege 280 Kilo und es ist alles ganz schlimm. Und habe dann gedacht, ja mein Gott, wenn ich es irgendwie auf die Kette kriege in meinem Leben, dann gebe ich das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, weiter. Und daraus, aus dieser Idee, entstand dann irgendwann das Abnehmcoaching.
In dem Weg hat sich Selbstbewusstsein entwickelt.
Unter anderem daher kommt es, ja. Und dass ich halt mein Leben auf die Reihe bekommen habe. Also das muss man auch so sagen. Starkes Übergewicht hat nichts damit zu tun, dass derjenige zu blöd ist zu verstehen, dass Schokolade mehr Kalorien hat als ein Apfel oder dass man nicht wissen würde, dass man sich eigentlich bewegen muss. Na klar, ist das allen klar. Das heißt, die Problematik liegt auf einer emotionalen Ebene. Und das in den Griff zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen und vor allen Dingen ein körperliches Wohlempfinden sich zu erschaffen, also halt Lebensqualität irgendwie sich zu erarbeiten, das führte bei mir zu einem starken Selbstwertgefühl. Das ist das, was vorher mangelte. Und daraus entstand dann auch alles andere.
Lassen Sie uns über diese schwerste Zeit sprechen. Wie kam das, dass Sie da plötzlich irgendwie das Gefühl hatten, so geht's nicht weiter, oder dass Ihnen bewusst wurde, wo Sie angekommen sind?
Naja, es gab quasi so den Tag, der das fast zum Überlaufen brachte. Ich saß morgens in meinem Bett, bin aufgewacht und draußen schien die Sonne und ich habe gedacht, ich hätte einen Herzinfarkt. Also ich hatte Herzrasen, mir war schwindelig, schwarz vor Augen, ich habe nicht richtig Luft bekommen und hatte Todesangst und saß in meinem Bett und dachte, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin Mitte 20 und werde jetzt hier und heute jetzt gerade an meinem Übergewicht sterben. Heute rede ich da viel drüber und habe da auch keine Probleme mit. Es ist aber meine Achillesferse. Das war das schlimmste Moment meines Lebens, weil in dem Moment stürzt alles auf einen ein. Also ich saß da, ich sah fürchterlich aus. Es ging mir körperlich miserabel und das kam nicht über Nacht. Ich dachte, ich würde einfach sterben an den Mist, den ich da gebaut habe. Das für sich festzustellen und einfach auch sagen zu müssen, ich habe versagt. Und das habe ich eindeutig in dem Moment. Das war hart, sehr hart sogar. Ich hatte keinen Herzinfarkt, es war irgendwie viel harmloser, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
Und Sie gingen zu der Zeit auch schon ganz lange nicht mehr aus der Wohnung, ne?
Genau. Also ich habe das Haus nicht mehr verlassen, die Wohnung nicht mehr verlassen.
Wie lange nicht?
Das kann ich nicht so genau sagen. Das ist ein sehr, sehr schleichender Prozess, den man auch erst retrospektiv mitbekommt. Also klar habe ich irgendwann gemerkt, ich gehe nicht mehr raus, aber es waren ja auch immer Rückenschmerzen da, die mich von was abhielten und so weiter. Wenn ich so selbstreflektiert gewesen wäre, zu sagen, naja, ich gehe nicht mehr raus, weil es macht mir Angst, dass andere Menschen mich sehen, dann hätte ich das Problem ja nicht gehabt. So, das heißt, es ist ja ein unterbewusster Prozess, der da vor sich geht. Aber ich bin tatsächlich nicht mehr rausgegangen. Ich habe es körperlich nicht mehr geschafft. Mit über 340 Kilo geht man nicht mehr joggen am Strand. Man geht nirgendwo mehr hin.
Sie haben sich das ganze Essen immer liefern lassen oder hatten Sie jemanden, der für Sie einkaufte?
Nö, ich bin ja Hamburgerin und hier kann man sich Essen liefern lassen. Also es ist jetzt nicht nur Pizza, sondern einfach auch ganz normale Supermärkte liefern ja Lebensmittel. Aber ja, ich bin ein Junkie, also ein Ernährungs- oder ein Nahrungsjunkie. Mein Essen ist meine Droge und ich habe andere Menschen mit in eine Co-Abhängigkeit gezogen und so um mich herum Quellen geschaffen, die dann, wenn sie zu Besuch kommen, brachten sie dann was mit und kannst du das mitbringen? Du, ich schaff's ja heute auch nicht rauszugehen. Komplett absurd. Ich war niemals draußen, aber ja, das kam auch vor.
Was passierte dann, als Sie das entdeckt haben, als Ihnen so, ja, es scheint ja so, wie Sie den Prozess schildern, dass Ihnen es wie Schuppen von den Augen fiel, als Sie diese Todesangst hatten. Was geschah dann?
Na, zunächst einmal war Holland in Not. Also es war einfach erstmal nur schlimm. Ich habe das gemacht, was ich auch heute noch für die einzig richtige Reaktion hielt. Ich habe, glaube ich, gefühlt 2 Wochen am Stück durchgeheult. Es war einfach so auswegslos für mich. Also ich habe diätet mein ganzes Leben lang. Ich war mit 5 Jahren das erste Mal für über 6 Wochen auf einer Kur für Kinder. Damals noch mit dem Satz, schicken Sie mal Ihr Kind auf Kur, sonst wird es im Erwachsenenalter übergewichtig. Hat ja einwandfrei funktioniert. Und habe dann bis zu meinem 18. Lebensjahr noch weitere 4 Kuren gemacht, habe nur diätet. Also mein ganzes Leben bestand aus Diäten. Eine Diät an die nächste gehängt, dazwischen drin halt diätfreie Phasen, in denen ich wieder zunahm. Das heißt, ich bin mit dem Gefühl, ständig etwas zu machen, ständig auf Diät zu sein, ständig auf meine Ernährung irgendwie zu achten und das offensichtlich nicht hinzubekommen, lachend in eine Kreissäge gerannt. Und wenn man nach 20 Jahren da sitzt mit über 300 Kilo und denkt, man hat schon alles probiert, Und das hatte ich ja. Also alles, was auf dem Markt war, habe ich schon durchgehabt. Was mache ich denn dann? Und wenn einem niemand helfen möchte, weil man bei jedem nur behandelt wird, als wäre man der letzte Abschaum, was mache ich denn dann? Und ich habe erstmal mich zurechtfinden müssen. Also halt geguckt, okay, ich brauche eine Bestandsaufnahme. Was läuft hier schief? Was wiege ich überhaupt? Ein Riesenakt, das rauszufinden, wenn man so schwer ist. Ist ja nicht so, dass ich auf eine Personenwaage für 150 Kilo steige und dann steht da 130 Kilo. Nehme mal ein bisschen ab. Das überhaupt erstmal rauszufinden, zu gucken, gibt es irgendwo Hilfe? Das war für mich auch immer ein Riesenakt, das Haus zu verlassen. Das war so am Anfang das Schwierigste. Und eine ehrliche Aufnahme der eigenen Körperlichkeit zu machen. Mal vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, auweia. Das ist also der Ist-Zustand. Und aufzuschreiben, was man isst, aufzuschreiben, wie fühle ich mich denn jetzt mal ehrlich, wenn keiner guckt, wie fühle ich mich gerade? Das alles zu machen, das war hart, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ich bin die Meisterin des Selbstbetrugs gewesen und habe so dieses, solange der Schal noch passt, brauche ich ja keine Diät-Gefühl vor mich hergetragen. Und das ist natürlich alles falsch. Also ich bin ein humorvoller, selbstbewusster Mensch. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ein humorvoller, kranker Mensch und sehr einsam und sehr alleine und so ganz und gar nicht da, wo ich sein wollte. Von mir sehr, sehr viel gehalten, aber auf welcher Grundlage?
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Ihre erste Diagnose über sich selbst lautete Überheblichkeit. Und das hat mich ziemlich verblüfft. Wie meinen Sie das?
Ich habe einen Körper, den ich nahezu zugrunde gerichtet habe. Bis zu dem Zeitpunkt war ich Mitte 20 und habe da gesessen und habe gesagt, das geht schon. Die absolute Antwort aller Süchtigen. Ich kann jederzeit damit aufhören und wenn ich will, dann bekomme ich das schon hin. Ich habe ein Riesenproblem gehabt und habe das missachtet und immer gesagt, also bei mir ist das nicht so schlimm und ich bin super, ich habe auch keine Probleme. Man braucht mir nicht zu helfen, weil ich bin ja besser als alle anderen und ich schaffe das schon und so weiter. Und Überheblichkeit ist ja nicht nur, ich gehe raus und sage, ich bin übrigens die Schönste hier, sondern auch nicht einzugestehen, dass man ein Problem hat und so zu tun, als hätte man keins.
Also irgendwie ist es interessant, so wie Sie das schildern, war dieser schwärzeste Moment in Ihrem Leben ja irgendwie auch der, wo es heller wurde.
Ist das nicht immer so? Es ist der wichtigste Moment in meinem Werdegang zu dem Punkt, wo ich heute bin. Es war mein Tiefpunkt, aber auch mein Absprung.
Und das ist ja irgendwie interessant. Auch die anonymen Alkoholiker sprechen ja zum Beispiel von diesem Tiefpunkt. Und man hat das Gefühl, er ist irgendwie ein Geschenk. Das ist nicht was, was man steuern kann. Also gelitten haben sie vorher und sie werden es auch schon irgendwie gemerkt haben, dass sie leiden. Also ganz wird es ihnen ja auch bei aller Überheblichkeit nicht entgangen sein. Aber trotzdem ist es doch etwas ganz Unsteuerbares, dass das passiert, dass plötzlich sozusagen die Glocken läuten und einem der Kronleuchter aufgeht und sagt, wo hast du dich hier reingeritten, was ist hier los?
Ja, es ist eine Mischung aus Segen und Tritt ins Gesicht zeitgleich. Und es gibt Menschen, bei denen muss der Absprung hart sein und ich bin so ein Mensch. Ich bin total exzessiv in allem, was ich tue. Früher, bevor ich so übergewichtig war, habe ich exzessiv Sport getrieben. Danach war ich exzessiv übergewichtig. Ich bin in jedem Bereich ein bisschen extremer, glaube ich. Und es musste ein Punkt kommen, an dem man mir mit einem Spaten ins Gesicht schlug, um es mal bildlich zu formulieren.
Das Leben tat das. Es war ja nicht ein Mensch, es war das Leben, das ihn eigentlich so ins Gesicht schlug.
Genau. Und das war schlimm, aber wäre das nicht passiert, wäre ich heute nicht hier.
Ja. Aber wie fängt man dann an? Also Sie sagen, ja, ein bisschen gesünder essen und ein bisschen Bewegung. Aber wie bewegt man sich, wenn man sich nicht bewegen kann, weil man einfach zu schwer ist und, wie Sie schreiben, nur noch 10 Schritte ungefähr gehen kann? Wie ernährt man sich gesund, wenn man aus genau demselben Grund eigentlich nicht kochen kann? Wie haben Sie denn angefangen?
Ganz, ganz weit unten, mit irrsinnig kleinen Schritten. Und ich rate das ja heute auch immer jedem zu sagen, nimm dir Zeit und mach das langsam. Dann höre ich immer so, ja, aber das ist schwierig. Und dann denke ich so, ja, ich habe damals so angefangen, dass ich mir einen Stuhl in den Treppenhausflur schob, nachts, damit mich auf gar keinen Fall jemand sieht, mit ausgeschaltetem Licht. Und habe mich draufgesetzt, bis ich wieder Luft bekam, weil allein den Stuhl ins Treppenhaus zu stellen, war für mich eine riesen Herausforderung. Und dann bin ich von dem Stuhl runter, 2, 3 Stufen, umgedreht, habe versucht, die wieder hochzugehen, habe mich auf den Stuhl gesetzt und habe gehofft, wenn ich jetzt nicht daran sterbe, dann mache ich es gleich nochmal. So habe ich angefangen. Nachts in irgendeinem großen Nachthemd, weil ich ja nichts anderes mehr hatte zum Anziehen, bin ich ein paar Stufen gelaufen. Klingt albern, ist Hochleistungssport für mich gewesen. Das waren meine Anfänge. Ich habe auch nicht mich hingestellt und gesagt, so, jetzt mache ich hier mal 4 Wochen die Avocado-Diät, weil ich ja so unglaublich gut wenig essen kann. Kann ich augenscheinlich nicht. Ich habe, bevor ich am Essen etwas geändert habe, erstmal geguckt, was tue ich da eigentlich? Also ich habe angefangen aufzuschreiben und festgestellt, es ist nicht so richtig klug, den ganzen Tag nichts zu essen, weil man der Meinung ist, ich muss ja Kalorien sparen und abends dann alles zu essen. Und dann natürlich auch sehr, sehr viel Mist.
Sehr viel Fastfood.
Ja, es ist nicht so, dass man als Übergewichtiger irgendwie die Pizzakartons um sich herum stapelt und den ganzen Tag nur isst. Das ist irgendwie Hollywood-Märchen. Also das stimmt nicht. Aber sehr einseitig, fettreich natürlich, was Kohlenhydrate angeht, sehr lastig, aber halt immer in die nicht so richtig gute Richtung. Sehr lange Zeit den Stoffwechsel noch ruinieren. Und so wird man relativ schnell stark übergewichtig.
Sie schreiben in Ihrem Buch über Diäten. Ja. Wir können uns das mal anhören. Ich habe, wie gesagt, schon so ziemlich jede Diät probiert, die man sich nur vorstellen kann. Nur dies oder nur das essen, alles essen, aber das eine nicht, von allem nur die Hälfte oder von der Hälfte die Hälfte, nur morgens oder nur abends, alles voneinander getrennt oder alles auf einmal, nur Pulver oder nur Kohl oder mit stundenlangen Pausen zwischen den Mahlzeiten und hey, toll, Wunderbeeren aus Afrika. Ich weiß, schnelle Diäten sind verlockend, aber sie machen dich kaputt. Sie rauben dir das Gefühl für dich selbst, deine Chance auf wirkliche Veränderung, die Leidenschaft am Essen, den Genuss und am Ende irgendwann die Hoffnung und das Selbstvertrauen, weil du glaubst, ein schlimmer Versager zu sein, wenn du mal wieder an einer Diät gescheitert bist. Dabei bist nicht du der Versager, sondern die Diät.
Ganz genau.
Ja, und dann haben sie ein Protokoll geführt, dann haben sie gesehen, wie sie es machen. Dann sind sie 3 Treppen im Treppenhaus gegangen, 3 Stufen, vor und zurück. Ja, das ist, man ist ein wandelnder Berg und macht jetzt winzige Schritte. Was hat sie denn ermutigt? Was hat ihnen denn geholfen, weiterzugehen?
Todesangst. Am Anfang war es genau das. Am Anfang war es nicht, dann habe ich einen schönen Popo. Das war mir alles sowas von vollkommen egal, sie machen sich kein Bild. Es ging mir darum, sowas wie ein Leben zu haben, denn das hatte ich augenscheinlich nicht mehr. Und das ist sehr traurig. Ich war Mitte 20. Ich habe einige Jahre zuvor einen Sportunfall gehabt und saß da schon mal im Rollstuhl und war da schon mal raus aus allem und habe mir geschworen, dass das nie wieder passiert. Und dann sitze ich da, einige Jahre später, und habe genau den gleichen Kram und diesmal nicht mal durch einen Unfall, sondern selbst verschuldet. Am Anfang war mein Antrieb Angst, unendliche Wut auf mich selber und der unbedingte Wille, das Leben zu haben, für das ich da bin. Weil ich mich ja, da ist sie wieder die Überheblichkeit, ja doch irgendwie hinstelle und sage, naja, aber ganz so fürchterlich bin ich doch gar nicht. Also ich bin eigentlich ganz nett. So, wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt weg wäre. Ich liebe das Leben. Ich wollte nicht sterben und schon gar nicht mit Mitte 20. Und das hat mich am Ball gehalten. Und es wurde am Anfang nicht besser, sondern nur schlimmer. Also es tat dann auch noch alles zusätzlich weh. Es war irrsinnig anstrengend. Ich sah fürchterlich aus. Natürlich hatte ich auch nicht die Riesenlust, das zu machen. Ja, also wenn ich irgendwie Lust hätte auf 17 Mal die Woche Sport, dann wäre ich heute nicht übergewichtig. Das durchzuhalten, diese Minischritte, fürchterlich. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, keiner will abnehmen, alle wollen schlank sein. Deswegen machen wir auch Diäten. Deswegen stellen wir uns hin und fangen an einem Montag an und wollen in 2 Wochen fertig sein und glauben, das ist es dann.
Ja, das haben Sie ja nur durch. Das haben Sie ja, dann über Jahre gemacht, runtergehungert, genau. Dann unglaublich wieder draufgefressen. Und Sie sagen auch, Sie haben sich damit komplett den Stoffwechsel zerschossen, Ihr Ausdruck. Ja. Was heißt das, den Stoffwechsel zerschossen? Was wollen Sie damit ausdrücken?
Jeder von uns hat einen Stoffwechsel und der arbeitet nach bestimmten Regeln und ist eigentlich unser Freund. Aber in dem Moment, wo wir anfangen zu diäten, sagen wir dem Körper und dem Gehirn, dass wir einen Zustand der Nahrungsmittelknappheit haben. Und darauf reagiert der Körper. Und zwar damit, dass er den Stoffwechsel ausbremst. Unter anderem, das ist eine der Reaktionen.
Es gibt also Körper viele. Sagt sich, es gibt wenig, ich werde mal ganz langsam und vorsichtig verbrennen. Ganz
genau, maßvoll. Der Körper kann den Grundumsatz, also das, was man braucht, im Liegen mit geschlossenen Augen bei einer konstanten Außentemperatur, also das, was sie zum Überleben brauchen, da haben sie noch keine Leistung erbracht an dem Tag, das nennt sich Grundumsatz. Und diesen Grundumsatz, den kann der Körper um bis ungefähr die Hälfte reduzieren, um damit dann quasi sie am Leben zu erhalten. Der Körper und das Gehirn haben von morgens bis abends nichts anderes zu tun, als uns mit aller Leidenschaft am Leben zu erhalten. Übrigens auch eine Erkenntnis, die ich erstmal gewinnen musste. Danach habe ich auch aufgehört, meinen Körper zu hassen. Diese Stoffwechselprozesse, die da abgehen, die sind etwas, was man nicht so gut merkt, aber die sehr elementar wichtig sind. Und ich habe ständig gehungert oder ständig zu viel gegessen. Und irgendwann ist der Stoffwechsel, kommt da nicht mehr hinterher.
Und das ist auch das, weshalb man nach solchen starken Diäten oft so stark zunimmt, weil der Stoffwechsel sich eingestellt hat auf ziemlich wenig Verdauen, also ziemlich wenig Auswerten von der Ernährung.
Unter anderem deswegen,
vorsichtig vorgehen, und das ist so ein Punkt. Der andere ist wahrscheinlich psychologisch, dass man einfach ein unheimliches Frust-Nachholbedürfnis hat.
Ja, und auch, dass Diäten unter anderem die Problematik haben, dass sie mit dem Individuum an sich nichts zu tun haben. Also das Ding ist doch, das gehört auch zu meinen Anfängen, einfach zu gucken, so sieht mein Tag aus. Mein Name ist übrigens Nicole Jäger und ich esse gern. Wenig essen von kleinen blauen Tellern, alleine an einem Tisch, gegen die Wand guckend, was einem immer so gerne empfohlen wird, kann ich nicht so gut. Ich bin der typische, ich brauche den ganzen Tag nichts außer Milchkaffee und abends eskaliert es dann vom Kühlschrank-Typ. Das heißt, zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Mensch? So, liegt es bei mir am Fett? Sind es die Kohlehydrate? Bin ich der Süßkram-Typ oder der Herzhafte? Wann brauche ich meine maximale Ladung von Kohlehydraten? Bin ich gut im Frühstücken? Nein, dann muss ich es wohl lernen. Das heißt, zu gucken, was bin ich für ein Typ? Und daran die Ernährung auszurichten, ist was komplett anderes, als einer Diät zu folgen. Eine Diät sagt nicht, hallo Individuum, du hast ein Problem, komm, wir lernen da mal was draus, sondern die sagt, gib doch deine Verantwortung ab an mich, Diät. So, und dann macht man das und nimmt man natürlich ab. 14 Tage Ananas, gute Idee. Und dann nimmt man natürlich ab, weil man, wenn man ehrlich ist, verhungert in der Zeit. So, man wird es nicht tun, man wird irgendwann anfangen zu essen. Und dann freuen sie sich, wiegen, weiß ich nicht, 10 Kilo weniger. Und ich gebe ihnen Brief und Siegel drauf, ein paar Monate später wiegen sie 15 Kilo mehr, weil man nichts gelernt hat und weil die Diät mit einem selber nichts zu tun hatte. Man darf ja ein Ernährungsvogel sein. Man darf sogar essgestört sein. Man darf esssüchtig sein. Man darf auch magersüchtig sein. Das ist eine Sache, die man darf. Man muss, wenn man einen Weg daraus finden möchte, lernen, dass man ein Problem hat, das nicht weg muss, sondern mit dem man lernen muss, umzugehen. Und nicht immer so zu tun, als hätte man diese Problematik nicht, als wäre man dieser Ernährungstyp nicht, als könne man ohne weiteres den ganzen Tag von Avocado und Eier leben. Am Anfang einer Sache muss man sich halt immer fragen, will ich das, was ich dafür tun muss, um an mein Ziel zu kommen? Und das hat nicht nur was mit Gewicht zu tun, sondern mit allen Zielen, für den Rest meines Lebens machen, ja oder nein. Und wenn die Antwort auf die Frage nein ist, nicht damit anfangen. Es wird einen um die Ohren hauen, weil wir sind Menschen mit Gewohnheiten. Wir haben unsere Wohlfühlzonen, wir haben Dinge, die uns gut tun. Und wenn Menschen sagen, naja, ich trinke aber echt am Wochenende ganz gerne mal ein Glas Rotwein am Abend, ja bitte, dann mach das doch. Und wenn die Diät sagt, das geht jetzt hier aber gar nicht, dann hat die Diät da wohl mit dem Lifestyle wiederum nichts zu tun. Und das muss man erstmal für sich feststellen, dass der ganze Quatsch, den ich da 20 Jahre lang gemacht habe, mich was umgebracht hat, anstatt es besser werden zu lassen.
Und deswegen sagen Sie auch, wer abnehmen will, muss essen lernen.
Ganz genau.
Und das, was Sie vorher gemacht haben, bevor Sie diesen Weg einschlugen, das betrachten Sie eigentlich nicht als Essen.
Nein, es gibt einen Unterschied zwischen Lebensmittel in sich reinstopfen und hungern oder essen. Ernährung, ja, hat was mit Bewusstsein zu tun, mit Umgang mit Lebensmitteln, mit Respekt vor Lebensmitteln und vor sich selber. Zu gucken, was tue ich da eigentlich? Muss das wirklich sein? Was sagt denn mein Körper dazu? Ganz banales Beispiel, das mache ich mit meinen Klienten auch immer, die sagen, ja, aber ich habe einfach ständig Hunger. Und ich sage, ja, okay, dann machen wir mal den Kühlschrank auf. Und wenn du auf die Sachen da drin guckst, die dir nichts tun, also Äpfel, jetzt mal als ganz banales Beispiel oder weiß ich nicht, irgendwie Obst, Gemüse, und das Innere drin sagt, na, so schlimm ist der Hunger nun auch nicht, dass ich einen Apfel nehmen würde, dann hast du keinen Hunger, dann hast du Appetit. Das ist ein Unterschied. Appetit ist etwas, das passiert auf emotionaler Ebene. Hunger ist etwas, das passiert auf körperlicher Ebene. Das unterscheiden zu lernen und auch festzustellen, ich bin halt ein Typ, der total gerne zwischendrin isst. Nicht schlimm, aber dann finde Dinge, die du zwischendrin essen kannst, ohne dass sie dir hinterher auf der Waage um die Ohren fliegen. Das heißt, den Umgang mit sich selber lernen, mit seinen Macken quasi, die alle gerechtfertigt sind, die man alle behalten darf. Sie müssen nur lernen, sich um das eigene Ziel zu drehen.
Sprechen wir nochmal darüber, wie es dahin eigentlich kam. Sie sagen, Sie waren so ein bisschen moppelig von Anfang an, also schon als Kind und mit 5 Jahren die erste Abnehmkur für Kinder. Mhm. Wieso? Woran lag das? Einen Hinweis geben Sie, Sie sagen, in Ihrer Familie war keiner normalgewichtig. Also teilerblich?
Ich bin ein großes Kind gewesen, schon immer. Ich bin 1,77 groß. Ich war schon ein großes, kleines Kind, große Jugendliche. Bei uns in der Familie sind tatsächlich alle übergewichtig. Die Veranlagung dafür ist da. Und es gibt einfach Menschen, die wiegen mehr. Heute weiß man aus dem ganzen Bereich der Hirnforschung, es gibt Typen, die neigen zu Übergewicht und werden es immer tun. Und es gibt Typen, die tun das nicht. Die können machen, was sie möchten und nehmen nicht zu. Es war bei mir von Anfang an so. Das ist gar nicht, naja, ich kann da ja nichts für, es sind die Gene. Das ist nämlich ein Satz, den ich echt ganz fürchterlich finde. Ich war vorbelastet. Demnach war ich ein etwas übergewichtigeres Kind. Und damit ging es los.
Und die Schwierigkeit war dann eigentlich, wie damit umgegangen wurde. Also, was wurde Ihnen denn vermittelt als pummeliges Kind?
Naja, zunächst einmal, dass ich so nicht zu sein habe. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem jeden übergewichtigen Kind und Jugendlichen später das Genick bricht. Erwachsenwerden ist ganz schön anstrengend. Und gerade Pubertät. Ja, Pubertät ist nicht nur dann, wenn die Eltern anstrengend werden, sondern auch der Moment, wo man einfach Individualität entwickelt, wo man feststellt, ich bin nicht nur einer von vielen, ich bin ich. Und so sehe ich aus und das ist mein Körper. Man entwickelt Körperlichkeit irgendwie, man verändert sich als Frau optisch, als Mann optisch. Und da immer nur festzustellen, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. So, du musst anders sein, sei wie die anderen, sei schlank und sei nicht das Kind, das hier Probleme macht mit Übergewicht. So, wir wollen uns nicht für dich schämen, wir wollen irgendwie, dass du
toll bist.
Wir wollen, dass du toll bist, genau. Und das an Körperlichkeit festzumachen, ist der emotionale Super-GAU.
Und Sie haben ja dann offenbar auch in diesen sogenannten Kuren erlebt, dass Sie regelrecht als schlechtes Beispiel hingestellt wurden. Also so Finger drauf zeigen und so nicht.
Ja, nicht nur als schlechtes Beispiel. Also es wurde selektiert. Die dicken Kinder mussten an einem anderen Tisch sitzen und haben was anderes zu essen bekommen und wurden nicht in den Arm genommen und mussten in einem anderen Raum schlafen und so weiter und so fort, um mal die harmlosen Sachen zu nennen. Das war fürchterlich. Weil das ganz, ganz viel mit einem macht. Also ich war 5 Jahre alt, ich war von zu Hause weg, ich war auch die ganze Zeit auf Kur krank. Und dazu kam noch, dass mir die ganze Zeit von morgens bis abends erzählt wurde, über Wochen hinweg, ich wäre leider unzulänglich. Also du bist nicht gut. So, und deine Eltern wollen dich auch so nicht haben. Es ging da so weit, dass ich dann zu Hause anrufen durfte und gesagt habe, wenn ich nur nach Hause darf, dann werde ich nie wieder ein böses Kind sein. Da war ich 5. Und so ging es dann halt weiter. Ne? Danach ging es dann halt mit Kuren weiter, noch mehr Kuren, mit Diäten und so weiter.
Und ich meine, es gibt nichts, was mehr Esssucht fördernd ist, als dieses Gefühl, ich bin total verkehrt und soll anders sein. Also entwickelt sich da ein Teufelskreis.
Das ist ja genau das. Also eine Essstörung oder halt starkes Übergewicht, Magersucht, eine Bulimie, da liegt immer eine Emotionalität zugrunde. Und je schlechter man sich fühlt, desto mehr versucht man dieses schlechte Gefühl mit Essen oder mit Hungern, je nachdem, was für eine Phase man gerade hat oder ob man magersüchtig ist oder nicht, versucht man damit unter anderem zu kompensieren. Das heißt, je mehr man einem erzählt, dass man minderwertig ist, desto schlimmer wird dieses Verhalten. Das ist ja das Abstruse daran.
Ja, aber Sie sagen an einer Stelle in Ihrem Buch, wenn du nie den Stachel ziehst, der deine Wunden eitern lässt, dann wirst du diese Wunden niemals los.
Ganz genau.
Was meinen Sie damit? War diese körperliche Ablehnung die Wunde oder war es ein anderes Thema? Was weiß ich, die Scheidung der Eltern oder irgendwas, sexueller Missbrauch? Oder als Sie diesen Weg dann losgingen, dass Sie Rechenschaft sich ablichten, mussten Sie nicht da auch psychisch unheimlich genau hingucken, was da irgendwie an Schmerz war?
Ja, aber es ging tatsächlich nicht darum, das eine Erlebnis aufzuarbeiten. Am Ende des Tages geht es um Vergebung. Man muss sich selber vergeben dafür, ein Vollidiot gewesen zu sein. Und man muss sich eingestehen, dass man vielleicht in bestimmten Bereichen nicht gut ist, dass man bestimmte Dinge nicht kann, zum Beispiel sich vernünftig zu ernähren, weil man es vielleicht nicht gelernt hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dass es natürlich sehr viele Faktoren gibt, die zu Übergewicht führen. Und natürlich Menschen auf dem Weg, die Fehler gemacht haben, Eltern, Familie, Ärzte, das ist alles richtig. Das war bei mir auch so. Aber retrospektiv kann ich es nicht ändern. Wir leben sehr viel in Gedanken, die nach hinten gerichtet sind. Wäre es damals nicht so, dann wäre ich heute anders und so weiter und so fort. Und da waren ja diese Probleme. Ja, ja, alles richtig. Und es gibt schlimme Ereignisse und Missbrauch und keine Ahnung was. Auch alles richtig. Kenne ich alles, weiß ich. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man da sich nicht hinstellt und sagt, ich muss hier einen Strich ziehen, und der soll nicht das Geschehene ungeschehen machen, das kann er nicht. Aber er soll dafür sorgen, dass das, was noch kommt, eine Chance darauf hat, gut zu werden. Und diese Chance können wir uns immer nur selber geben. Und dafür muss ich mir in erster Linie vergeben. Ich mir dafür, dass ich es so weit habe kommen lassen und anderen dafür, dass sie es so gemacht haben, weil sie es nicht besser gewusst haben. Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Die meisten Menschen meinen es aber gut. Und in dieser nicht bösen Absicht tun sie einem böse Dinge an. Das muss man für sich realisieren. Das hat was mit Erwachsenwerden zu tun, das hat was mit Verantwortung zu tun und zu sagen, okay, das war Mist, das war nicht gut, aber ich kann es noch besser machen. Und das ist nichts, was man lapidar daher sagt. Das ist viel Arbeit gewesen. Aber es ist auch ein so unglaublicher Mehrwert. Also ich bekomme ja was dafür. Es ist ja nicht so, dass ich durch die Welt laufe wie Mutter Teresa und Vergebung schenke. Das tue ich nicht. Ich bekomme etwas dafür. Ich bekomme Lebensqualität. Und ich vergebe nicht um andere Menschen willen, sondern um meiner willen. Für mein eigenes Seelenheil quasi. Das musste ich über Jahre erst lernen und feststellen auch. Es ist auch nicht, was über Nacht kommt. Und dann habe ich da mal mich hingestellt und gesagt, so, jetzt ist das so. Vergebung ist ein Prozess. Und der auch nicht immer so gut funktioniert.
Nicole Jäger, Sie haben sich eine Musik gewünscht für dieses Gespräch. Ja. Guten Morgen, Herzinfarkt, gesungen von Kasper.
Genau.
Was bedeutet Ihnen das Lied?
Zweierlei Dinge. Einmal heißt es ja Guten Morgen, Herzinfarkt. Das ist ja quasi der Songtitel zu meinem Anfang. Und dann singt er darüber in dem Song, wie es ist, auf Tour zu sein. Als ich das erste Mal gehört habe, da war ich, also ich bin ja auch gerade auf Tour und dann saß ich in einem Hotelzimmer und dachte so, ach Quatsch, genau so ist das manchmal. Und es ist das
auf Tour mit Ihrer Bühnenshow,
genau,
mit Ihrer Comedy-Bühnenshow.
Genau, mit dem Bühnenprogramm, ich darf das, ich bin selber dick. Ich musste, als ich das gehört habe, so lachen und es war so ein gutes Gefühl, weil ich dachte so, ja, das kenne ich so gut und dass ich überhaupt auf Tour sein kann, dass ich überhaupt abends ins Bett fallen kann, weil ich komplett kaputt bin, weil ich irgendwie gerade 2 Stunden auf der Bühne stand, das ist Resultat dessen, was alles geschehen ist. Und deswegen mag ich das Lied so gerne.
Guten Morgen, Herzinfarkt, gesungen von Kasper.
Yeah. Seitdem ich so viel weg bin, verbringe ich die meiste Zeit mit erklären, dass ich so viel weg bin. Ätzend, bin im Hotelzimmer die Zeit allein mit der King of Queens, die schon 60 Mal lieb. Sprechsätze mit wie, wo die streiten ohne Ende Stress. Im selben Moment SMS. Fuck. Nimm die Vic-Medi Night, misch mit dein wenig Sprite auf, schluck Wasser drauf. Endlich Ewigkeit und wieder lassen die Schmerzen nach. Gute Nacht, Herzinfarkt. Bis morgen, mein Freund, wir sind sehr, sehr nah, doch gib Ruhe bis zum nächsten Tag. Danach geht es wieder los, sieh nur diese Show, muss weitergehen, jeden Tag, wir leben den Traum. Guten Morgen, Herzinfarkt, es wird nerviger, jeden Tag, doch wir leben den Traum. Danach geht es wieder los.
Guten Morgen, Herzinfarkt, gesungen von Kasper. Sie hören den Talk auf NDR Info. Gewünscht hat sich diese Musik Nicole Jäger, sie hat ein Buch geschrieben, Die Fettlöserin. Nicole Jäger ist Abnehmcoach und vermutlich der schwerste Abnehmcoach oder die schwerste Abnehmcoach von ganz Deutschland.
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Frau Jäger, das Lied handelt ja unter anderem von dem enormen Stress auf diesen Touren. Und ich denke mir, dass das wahnsinnig schwer ist, da keine Fressrückfälle, Fressattacken zu kriegen, wenn man von der Bühne kommt und das Gefühl hat, gib mir sofort irgendwas, einfach von Sinnen ist. Und das sind doch die Momente von Kontrollverlust.
Es ist so das lauernde Belohnungsprinzip, das da kommt. Also der Tag war anstrengend und ich habe das hoffentlich auch gut gemacht. Und jetzt gibt es zur Belohnung was Tolles zu essen. Ja, das stimmt, das ist eine Herausforderung, aber eine, an der ich ja auch schon seit 8 Jahren arbeite. Ich kenne mich ja, ich weiß ja, dass ich der totale Ernährungsvogel bin. Also ich weiß ja, dass ich genau so ein Typ bin, der sich hinstellt und sagt, so, jetzt aber ist 23.30 Uhr, ich komme gerade irgendwie aus dem Theater, von der Bühne, vom Veranstalter, sonst woher, jetzt nochmal was super zu essen. Das habe ich auch, ich gebe dem allerdings nicht nach. Also das Gefühl habe ich natürlich schon. Ich sehe halt zu, dass ich dann, wenn ich dann noch was esse, dass das einigermaßen vernünftig ist. Und ich weiß ja, dass es so sein wird. Es ist ja nicht überraschend. Ja? Also ich kenne mich als Person, ich kenne meine Essstörung. Und ich weiß, dass wenn ich abends auf der Bühne stehe, danach wird es mir nach XY gelöst. Und das ist ja auch nicht das Problem. Ich muss nur gucken, dass der Rest des Tages auch vernünftig gelaufen ist bis dahin. Aber es ist so tatsächlich, dass ich vorzugsweise dann nachts nicht mehr irgendwelchen Quatsch in mich reinstopfe. Das ist halt die übernommene Verantwortung, halt zu sagen, nee, komm, ich mache das nicht, weil ich doch weiß, am Ende werde ich mich so darüber ärgern. Was soll das dann?
Also man muss wirklich ein starkes Motiv haben und man muss schon auch wirklich mit einer großen geistigen Kraft da dagegen halten.
Man muss es wollen. Ohne Willen kommen Sie nirgendwo hin im Leben.
Ich fand in Ihrem Buch eine Passage, wo Sie die Krisen und das Schleudern beschreiben. Wir hören uns das mal an. Ich bin mehrfach gestrauchelt, habe mich der Länge nach auf die Fresse gepackt und war mehr als einmal versucht, genau dort, wo es mich hinschlug, liegen zu bleiben. Ich habe mittendrin beim Meilenstein 180 Kilo die Nerven verloren und angefangen zu fasten. 40 Kilogramm lang, bis ich mit Nasenbluten in der Uni aus den Latschen kippte. Die 40 Kilo habe ich dann innerhalb weniger Monate wieder zugenommen und noch einmal 30 drauf, sodass ich wieder bei 200 landete. Ich habe viel Mist gebaut, ich habe allerhand Kritik und verbale Ohrfeigen kassiert. Ich habe Menschen verloren, weil ich mich veränderte, und ich musste Menschen gehen lassen, weil ich mich nicht genug veränderte. Ich dachte mehr als 1000 Mal, dass ich es niemals schaffen kann, und ich denke noch heute manchmal wirklich schlecht über mich. Ich habe keinen Durchmarsch hingelegt, ich habe mich durchgebissen, durchgeschlagen, durchgeschrien und manchmal durchgeheult.
Ja, so ist das tatsächlich. Wir haben immer die Vorstellung, wenn es darum geht, an ein Ziel zu kommen, völlig egal, ob es 5 Kilo Gewichtsverlust ist oder irgendwas anderes, dass das an Punkt A beginnt und wir es dann gar kein Problem straight einfach durchziehen, bis wir am Ende sind. Und das ist eine irrsinnige Lüge. In meinem Fall ist es so, dass ich Fehler mache, dass ich strauchel, dass ich dumme Entscheidungen getroffen habe. Dieses Fasten, was ich da gemacht habe, das war der mit Abstand blödeste Quatsch, der mir hätte einfallen können. Zumal ich es zu dem Zeitpunkt schon besser wusste. Ich war ja mittendrin im Thema. Ich war ja schon auf 180 Kilo runter.
Aber Sie waren verliebt und Sie wollten endlich vorankommen und es war so eine Plateauphase. Es passierte nichts Richtiges.
Ja,
so,
genau. Ne? Es war genau das. Mein Gewicht ging nicht weiter runter. Ich war verliebt zu dem Zeitpunkt. Ich dachte so, ach komm, es wird jetzt auch nicht mehr so schwer und ich mache das. Ich habe das schon im Griff und ach, selbst wenn nicht, darum ging es ja gar nicht. Ich wollte einfach nur fertig sein und habe die Nerven verloren. Und habe angefangen zu fasten für diese knapp 40 Kilo lang. Und das schlug mir natürlich komplett um die Ohren. Heute bin ich nicht mehr böse drum. Und es ist wichtig, dass das passiert ist, weil ich das heute weitergeben kann. Weil ich sagen kann, tu das nicht, aus folgenden Gründen. Und übrigens, es ist vollkommen normal, dass man zwischendrin mal scheitert. Es ist nicht wichtig, das nicht zu tun. Es ist wichtig, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und wenn man einen langen Weg vor sich hat, also ich muss über 200 Kilo Gewicht verlieren insgesamt, weit über 200, dann ist der Weg lang. Und dieser Weg birgt Fallen und in die trete auch ich rein. Das ist, glaube ich, vollkommen normal, das ist menschlich und es ist am Ende des Tages auch gut so. Es hat was mit Leben zu tun. Ich bin, wer ich bin und ich mache Fehler.
Ja, also Ihr Buch wirkt sehr ermutigend. Wir hören uns mal noch eine Passage an. Ich möchte, dass du weißt, dass du nicht Superman sein musst, um einen guten Weg für dich zu finden. Du musst nicht einmal einen guten Plan haben. Es muss dir auch nicht immer Spaß machen und du musst nicht von morgens bis abends motiviert sein. Du musst nicht tapfer, nicht gut gelaunt und fröhlich sein, um zu starten. Du musst nur eines sein: mutig und willens, etwas zu verändern. Abzunehmen ist ein Prozess, der dich hinführt zu dem Menschen, der du bist und nicht zu dem, der du mit aller Kraft sein möchtest.
Ja, so ist das.
Wie ging es denn bei Ihnen mit dem sich selbst annehmen und der werden, der man ist?
Naja, dazu gehört auch, nicht nur den positiven Eigenschaften nachzuhängen, glaube ich. Was gehört dazu, das nicht so toll ist? Was sind die Eigenschaften, die nicht so gut sind? Also Annahme. Ich bin eine große blonde Diva und habe immer versucht, das nicht zu sein. Also immer schön zurückhaltend sein und immer alle anderen haben recht und bloß nichts sagen. All das bin ich aber nicht. Und man muss tatsächlich nicht der Mensch sein, von dem andere Menschen glauben, dass man sein sollte, sondern der Mensch, der man ist.
Sie sind, habe ich den Eindruck, ein sehr ehrgeiziger Mensch immer gewesen. Also Sie schildern ja, dass Sie, bevor Sie diesen schweren Trampolinunfall hatten, der Sie dann auch in den Rollstuhl brachte, für wie lange?
Na, ungefähr 2 Jahre.
Für 2 Jahre in den Rollstuhl, wo dann richtig die S-Kurve so steil nach oben ging, dass Sie vorher unglaublich exzessiv Sport gemacht haben. War das auch schon so ein Muster? Ich kann mich eigentlich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Ich muss immer der super Leistungsträger sein.
Absolut. Mein Hauptgefühl, das unter dieser Essgeschichte liegt, ist immer das Gefühl, nicht zu genügen. Ich habe immer das Gefühl in meinem Leben gehabt, es ist nicht genug. Und so wie ich es mache, ist es nicht gut genug. Also muss ich besser sein, schneller sein, noch härter trainieren als alle anderen. Und selbst wenn ich das tue, damals beim Sport war es halt so, auch dann ist es nur okay. Das heißt, es gibt nur schlecht oder okay, aber niemals gut.
Leistungssport in der Pubertät bei Mädchen hat ja tatsächlich auch viel damit zu tun, dass man diesen Körper, der sich da entwickelt, schlecht annehmen kann.
Genau.
Sie sind heute nicht nur eine große, dicke, Sie sind auch eine sehr hübsche Frau. Das
Dankeschön.
Ist das, was einem sofort auffällt, wenn man Sie trifft, dass Sie wirklich, egal welche Funde Sie haben, einfach eine sehr hübsche Frau sind. Wie haben Sie sich in der Pubertät empfunden? Wie ist das heute, wenn Sie junge Mädchen treffen, die zu Ihnen zur Beratung kommen? Wie fühlte sich das an?
Ich habe mich gar nicht empfunden, glaube ich. Also ich habe mich nur über Leistung und über körperlichen Schmerz beispielsweise empfunden. Also Trampolinspringen mit Gelenken, die nicht in Ordnung sind und halt Leistung bringen, egal wie der Körperzustand ist. So richtig ein Körperempfinden hatte ich nicht. Und als ich dann Körperlichkeit entwickelte, weil ich wurde eine Frau, habe ich alles daran irgendwie merkwürdig gefunden, weil der Umgang damit auch schwierig war. Dann war ich auch immer übergewichtig. Das heißt, ich wurde nicht wahrgenommen als Mädchen oder als junge Frau, sondern als die Dicke. Und das macht ganz, ganz viel mit einem Menschen. Und nichts davon, was es macht, ist gut. Es hat noch nie einem Menschen geholfen, zu sagen, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Das ist keine Hilfe. Und wenn ich heute mit jungen Mädchen in der Praxis arbeite, arbeite ich nie daran zu sagen, du musst übrigens jetzt hier mal ein bisschen mehr Müsli essen oder ein bisschen weniger, sondern immer, pass mal auf, fangen wir erstmal damit an zu gucken, wie du dich fühlst. Wir sind uns unserer selbst durchaus sehr bewusst. Es mangelt an Selbstwert. Wir stehen vorm Spiegel und finden uns minderwertig. Und das heißt, wir arbeiten erstmal daran zu sagen, du bist übrigens hübsch und du darfst diesen Körper haben. Und das mache ich auch mit Frauen, die über 70 sind und bei mir sitzen und noch immer nicht angekommen sind. Ganz viele Menschen sitzen bei mir und brechen in Tränen aus, weil man ihnen einfach mal sagt, du bist übrigens vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Du darfst so sein und an deinem Problem arbeiten wir jetzt. Und das finde ich ganz schrecklich, dass das sonst kaum einer sagt, allen Anschein nach. Ich arbeite nicht mit Kindern, weil ich immer der Meinung bin, das Problem liegt nie bei einem Kind, sondern immer bei demjenigen, der füttert und bei demjenigen, der einkauft und bei demjenigen, der ein Gefühl vermittelt oder das nicht tut und arbeite dementsprechend dann mit den Eltern. Aber es ist ein großer Punkt gewesen. Ich habe viel Sport getrieben, weil es die einzige Möglichkeit war, mich zu fühlen. Und später habe ich gegessen, weil das eine Möglichkeit war, mich zu fühlen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mir vielleicht die Arme aufgeschnitten oder mir die Haare rausgerissen. Also irgendwas in die Richtung gemacht. Es hat eine große und starke selbstverletzende Komponente gehabt. Da ich als grundlegendes Gefühl habe, nicht zu genügen und dass ich es nicht verdiene, geliebt zu werden und auch nicht geliebt werde. Also ich habe über meine Jugend hinweg immer das Gefühl mit mir herumgetragen, nicht geliebt zu werden.
Aber wenn ich mal unterbrechen darf, Entschuldigung, Sie hatten eigentlich immer Partner, habe ich so rausgehört, wenn ich Interviews gehört oder gelesen habe.
Ja, das stimmt, aber das hilft nicht, nicht bei dem Gefühl. Partner stellen sich auch hin und sagen, du bist für mich der schönste Mensch der Welt und man sagt, ja, dann hast du wohl einen schlechten Frauengeschmack. Wenn man sich selber nicht annehmen kann, wenn ich mich nicht liebe, dann kann ich Liebe von anderen nicht zulassen, es geht nicht. Und dieses Jetzt ist es auch egal Gefühl und jetzt interessiert ja eh keinen, das ist durchaus ein Gefühl, das ich hatte. Das ist aber auch ein Gefühl, das ganz viele haben, mit denen ich arbeite, an das man erstmal rankommen muss. Und dass man sagen muss, pass auf, warum bist du dir selbst eigentlich die Arbeit nicht wert? Gerade bei übergewichtigen Frauen kennt man das total viel. Die geben unglaublich viel nach außen. Die kümmern sich um 110 Baustellen gleichzeitig. Die erwarten von sich Minimum 220%. Also halt so viel, wie man nie von jemand anderen erwarten würde. Und die Hürden sind oder die gesteckten Ziele sind so hoch, dass man sie nicht erreichen kann. Das heißt, das Scheitern ist irgendwie programmiert.
Das heißt, Sie arbeiten heute ganz stark auch als Psychotherapeutin.
Ich arbeite auf dieser emotionalen Ebene als Selbst-Essgestörte, die all diese Gefühle kennt und die all das durchgemacht hat und sagt, ja, ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass du da stehst und das Gefühl hast oder die Überzeugung hast, das nicht zu können und das nicht zu schaffen. Und ich sage dir, das stimmt nicht.
Wie viel Psychotherapie haben Sie selbst gebraucht für diesen Weg?
Ich habe keine Therapie gemacht. Ich habe versucht, eine Therapie zu machen, wurde aber mehrfach abgelehnt, weil man mich nicht da haben wollte. Ja, und habe dann mich in die Richtung sehr, sehr viel weitergebildet und so weiter und so fort. Aber selbst habe ich keine Psychotherapie gemacht, nein.
Eine Sache, wo es dann wirklich sehr zum Schwur kommt, mit dem Stehen zum eigenen und zum eigenen Körper, ist das Schwimmbad.
Ja.
Sie erklären das ja sehr stark, wie unglaublich schön Schwimmen ist, wenn man ein schwerer Mensch ist, weil man eben einmal dieses Gefühl von Schwerelosigkeit und Getragenwerden erlebt und das Wasser einfach der Freund jedes schweren Menschen ist. Sie gehen mit Ihren Klienten ins Schwimmbad und Sie gehen auch selber schon lange ins Schwimmbad.
Ja, das tue ich.
Wie ist das?
Das kommt ganz drauf an, wie ich selber an dem Tag drauf bin. Also zunächst einmal bin ich eine große, dicke Frau in einem Badeanzug und das sieht einfach niemals gut aus. Da kann ich machen, was ich möchte, das wird nichts mehr. Und das ist ein Punkt, an dem sich viele Menschen stoßen. Also gerade wenn es so um das Ästhetikgefühl von anderen Menschen geht, da laufe ich, glaube ich, komplett quer. Das ist nicht immer leicht auszuhalten. Also ich werde halt angeguckt. ich bin ja fast nackt, ne? Also ich habe einen Badeanzug an. Mein Gott, was kaschiert ein Badeanzug schon? Nichts.
Sie das ziehen aber auch eine Radler an, ne?
Genau, ich habe drunter noch eine Radler, weil ich habe ja so sehr viel überschüssige Haut, gerade an den Oberschenkeln und so und am Bauch. Und das ist alles nicht so angenehm, deswegen habe ich auch noch eine Radler drunter. Außerdem sieht es sonst einfach wirklich schlimm aus. Und das mache ich schon, ja. Und dann nehme ich meine Brille ab, dann sehe ich nämlich nicht mehr so richtig gut, dass andere Menschen mich die ganze Zeit angucken. Und dann gehe ich schwimmen, denn ich kann in meinem Leben leider nur dann was erreichen, wenn ich mich bewege. Also ziehe ich alle Tricks, die ich ziehen kann, nehme die Brille ab, sehe nicht so viel und habe einen wasserfesten MP3-Player, höre also nichts und gehe schwimmen.
Wenn einen das Schwimmen so doll anstrengt, weil man viel schwerer ist als jetzt jemand Normalgewichtiges, nimmt man dann eigentlich tatsächlich auch mehr ab als der Normalgewichtige, weil man sich viel mehr anstrengt?
Ja, klar. Also sicher ist es für mich, ich schwimme im Schnitt immer 2 Kilometer am Stück, das ist für mich anstrengender als für jemanden, der 60 Kilo wiegt, wobei das nicht ganz stimmt. Also körperliche Fitness und Gewicht gehen nicht immer miteinander einher. Natürlich bewege ich irgendwie meine körperliche Masse durch Wasser. Und natürlich am Ende des Tages geht es hauptsächlich um Ernährung und Einstellung. Es geht eigentlich nur um die Einstellung. Wenn ich von mir selber viel halte, dann sehe ich auch ein, dass ich das, was ich toll finde, vielleicht mit Nahrungsmitteln versorge, die selber auch mir Gutes tun können.
Also Sie ernähren sich heute wahrscheinlich relativ vollwertig und...
Ja, ich ernähre mich, da geht's schon mal los. Und ich mache aus Ernährung keine Religion. Es muss immer mindestens mal irgendwie 1000 Sachen verboten sein und so totaler Blödsinn. Ich esse regelmäßig und ich esse alles, worauf ich Lust habe. Und das ist das große Geheimnis. Und alles, worauf ich Lust habe, heißt nicht von morgens bis abends nur Pommes und Pizza. Aber es gibt auch mal Pommes und es gibt auch Pizza und es gibt auch Tage, an denen ich einfach leider weder Frühstücke noch Mittag esse und genau in dieser Falle wieder drin hänge und abends da sitze und denke, Nicole, ganz im Ernst, du machst das jetzt schon so lange. Was soll das? Ich esse halt viel Vollkorn natürlich, viele Ballaststoffe, hochwertige Fette, das heißt irgendwie keine minderwertigen Öle, Eiweiß noch und nöcher. Ich sehe zu, dass ich satt bin. Denn ich bin jemand, der sehr gerne isst und sehr leidenschaftlich isst. Und wenn ich hungrig bin, dann werde ich unausstehlich. Und ansonsten esse ich gern und ich koche gern. Und ich glaube fest daran, dass der, der aufhört zu genießen, ungenießbar wird. Und bei mir trifft das auf jeden Fall zu.
Wir haben ein ganz wichtiges Thema nicht berührt. Eine beliebte Abkürzung, die schwergewichtigen Menschen immer angeraten wird, ist eine Operation. Mhm. Und das klingt eigentlich total einleuchtend, da wird ein Teil vom Magen weggenommen, der Magen kann das Essen nicht mehr so doll auswerten und Sie haben das sozusagen im letzten Moment abgeblasen. Das war, glaube ich, im ersten Jahr Ihrer dramatischen Veränderung auch eine Frage. Was hat eigentlich dagegen gesprochen? Wieso machen Sie das nicht?
Das spricht aus heutiger Sicht alles dagegen, sich operieren zu lassen. Es wird nicht nur ein Teil vom Magen weggenommen, sondern auch ein Teil vom Dünndarm. Das heißt, irgendwie Nahrungsaufnahme funktioniert nur noch minimal und derjenige nimmt radikal ab. Schöne Idee, fand ich damals auch. Das Dumme ist nur, dass das Problem nicht beseitigt ist. Man nimmt ab. Aber das Übergewicht an sich und das Essverhalten, das ist keine Krankheit, sondern nur ein Symptom. Das steht für etwas. Und das, wofür es steht, das kriegen Sie nicht mit weggeschnitten. Und dann kommen Sie am Ende des Tages in meine Praxis, die ist voll mit operierten Menschen, die da sitzen und todunglücklich sind. So. Und die da sitzen und sagen, erstens, ich habe wieder zugenommen, denn auch das geht mit dieser Operation wunderbar, weil sich an dem Verhalten, an dieser Leere, die man füllt mit Essen beispielsweise, daran hat sich ja nichts geändert. Die ist ja nicht weg, nur weil man schlank ist.
Ergo, die Menschen suchen sich Ersatzdrogen.
Ja, das ist ja auch eine der Hauptnebenwirkungen. Suchtverlagerung in Alkohol oder andere Bereiche oder zu einem sehr, sehr hohen Anteil Suizid. Suizidverhalten, Todessehnsucht und so weiter. Das allein zeigt schon, dass eine Operation nicht die ultimative Lösung sein kann. Sie hat ihre Daseinsberechtigung. Es gibt Menschen, die das brauchen. Das sehe ich absolut ein. Aber es ist nicht die Abkürzung, die man mal ebenso nehmen sollte. Ein Thema, das mich zur Weißglut bringt übrigens.
Inwiefern? Wieso zur Weißglut?
Weil ich der Meinung bin, dass diese ganze Diät-Radikal-Abnehmen-Methode einfach ganz hart gesprochen emotionale Vergewaltigung von Menschen ist, denen es schlecht geht. Und diese ganzen radikalen Sachen, die immer nur darauf abzielen, zu sagen, das Leben wäre in Ordnung, wenn man schlank ist, dann fragt man sich mal vielleicht, warum die ganzen Schlanken in irgendwelchen problematischen Situationen hängen, wenn das Leben doch so toll ist, nur weil man dünn ist. Entweder kommt man mit sich selber klar und arbeitet an seinen Defiziten, dann kann das Leben in Ordnung sein, oder nicht. Dann können Sie übrigens auch 20 Kilo zu viel oder irgendwie 30 Kilo zu viel haben oder 10 Kilo zu wenig. Das ist dann egal. Wenn Sie mit sich selber im Reinen sind, ist das in Ordnung. Aber daran muss man arbeiten. Und das kann man nicht weghungern und das kann man nicht wegdiäten und das kann man vor allen Dingen auch nicht wegschneiden. Und ich habe selbst Jahrzehnte meines Lebens unter genau dieser Annahme gelitten, nämlich dass das Körper nur dann gut ist, wenn er einem bestimmten Schema entspricht. Und alles andere wäre minderwertig. Und das macht Menschen gelinde gesagt kaputt.
Was macht Sie heute am meisten glücklich?
Zwei Dinge. Menschen glücklich zu machen und ein Leben zu haben. Ich lebe mein Leben mit allen Höhen und Tiefen, die man so haben kann. Und das macht mich einfach rundherum sehr, sehr glücklich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.